Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich will mit einer Frage beginnen. Wer von euch hat so ein kleines Trauma aus seiner Schulzeit, aus dem Matheunterricht? Ihr dürft euch mal aufzeigen. Seid mutig, das ist ein sicherer Ort hier. Hier wird niemand gerichtet werden, deshalb. Ich fand Mathematik eigentlich immer interessant. Und trotzdem gab es so Momente im Mathe-Leistungskurs, wo ich mir schon dachte, was will der Autor uns damit sagen? Und nicht nur das, ich habe mich manchmal gefragt, Herr Schmidt, so hieß mein, das ist ein richtiger 0815 Name für einen Mathe-Lehrer, aber der hieß tatsächlich so, du kannst mir doch nicht wirklich weismachen, dass ich das mal fürs Leben brauche. Nee. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal haben wir so ein ähnliches Gefühl bei den Stammbäumen in der Bibel. Was will uns der Autor damit sagen? Und es kann doch nicht wirklich sein, dass mir das irgendwie hilft, Jesus nachzufolgen. Ich darf dich ermutigen heute, Stammbäume sind in der Bibel nicht dazu da, damit Gott unsere Geduld testet. Ja, die sind nicht dazu da. Sie sind nicht dazu da, dich zu langweilen. Sie sind auch nicht dazu da, um dich mit den ganz vielen Zahlen zu verwirren. Du musst nicht anfangen, irgendwas zusammenzurechnen und die Wurzel daraus zu ziehen, um eine geheime Botschaft herauszufinden. Wurde alles schon gemacht. Brauchen wir nicht. Wir müssen die Botschaft herausfinden, die hinter diesen Stammbäumen steckt. Denn Stammbäume sind unglaublich wichtig. Stammbäume sind unglaublich wichtig, denn sie erzählen eine Geschichte. Sie erzählen eine Geschichte über Gott und den Menschen, die wir hören müssen. Und deshalb will ich jetzt mal ganz kühn behaupten, du brauchst Stammbäume. Und du brauchst diesen Stammbaum aus 1. Mose 5. Denn wenn du Kind Gottes bist, erzählt dieser Stammbaum deine und meine Geschichte. Er erzählt die Geschichte von Menschen, die in einer gefallenen Schöpfung mit Gott leben. Und er erzählt die Geschichte der Treue eines Gottes, der trotz der gefallenen Geschöpfung seine Geschichte schreibt, unaufhörlich, von Generation zu Generation zu Generation. Ja, und bevor wir uns mit der Botschaft dieses besonderen Stammbaums anschauen, beschäftigen, will ich ein paar Worte zu Stammbäumen in der Bibel sagen. Ja. Viele Stammbäume in der Bibel, das ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, arbeiten mit symbolischen Zahlen, um so etwas wie Ganzheit oder Vollkommenheit und Perfektion zu demonstrieren. So werdet ihr bemerken, dass nicht alle, aber die meisten Stammbäume in der Bibel aus 7 oder 10 Generationen bestehen. Beziehungsweise aus mehreren Siebenern oder mehreren Zehnern. Ja, unser Stammbaum zum Beispiel umfasst 10 Generationen. Der Stammbaum in 1. Mose 10, 70. Also 7 mal 10. Kommst noch mit, ne? Mit Mathe. Der in 1. Mose 11, wieder 10 Generationen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ins Neue Testament gehen, entdecken wir dasselbe Muster. In Matthäus 1 sehen wir 3 Päckchen mit jeweils 14 Namen. Bei Lukas haben wir von Adam zu Abraham 21 Generationen, von Abraham zu David 21 Generationen, von David zum Exil 21 Generationen, vom Exil zu Jesus 21 Generationen. 21 ist wie viel? 3 mal 7, genau, so, das war es auch schon mit Mathe heute. Ja, so, sehr häufig, das ist das Zweite, was wir über Stammbäume wissen müssen, weil sie eben mit symbolischen Zahlen arbeiten, sind sie selektiv. Heißt, es werden nicht unbedingt alle Generationen genannt, die tatsächlich gelebt haben, sondern manchmal nur die wichtigsten Verbindungsglieder. Ja, sie geben uns gewissermaßen eine Zusammenfassung der Geschichte. Das fällt zum Beispiel auf, wenn du den Stammbaum aus Matthäus 1 dir anschaust und ihn vergleichst mit den Stammbäumen aus dem Buch Chronik, wirst du merken, Matthäus lässt einfach ein paar Personen weg. Und das liegt nicht daran, dass Matthäus einen Fehler macht oder dass die Bibel fehlerhaft ist an dieser Stelle. Es geht darum, dass Matthäus mit der Anzahl und der Zusammenstellung eine ganz besondere Botschaft für dich hat und für uns. Es kann also sein, und davon können wir ausgehen, dass wir auch in 1. Mose 5 es nicht mit einer vollständigen Liste zu tun haben, im Sinne einer historischen Dokumentation. Ja, das bedeutet für mich zum Beispiel, dass wir nicht diesen Stammbaum nehmen können, um das Alter der Erde zu bestimmen. Ja, das können wir nicht machen. Das ist nicht seine Botschaft. Darauf zielt er nicht ab. Vielleicht auch mal kurz ein Zusatz. Die Begriffe Vater und Sohn werden im hebräischen Denken viel lockerer benutzt als bei uns. Wenn zum Beispiel Gott in 1. Mose 28 zu Jakob sagt, dass er der Gott seines Vaters Abrahams ist, hat Gott sich nicht vertan, sondern er benutzt den Begriff Vater einfach weiter. Wenn die Bibel den Begriff Vater benutzt, kann damit der Großvater, der Urgroßvater oder auch der Ururgroßvater gemeint sein. Der Sinn des Stammbaums besteht also nicht darin, uns irgendwie das Alter der Erde mitzuteilen. Ich glaube sowieso, dass die Bibel dazu keine genauen Informationen gibt. Der Sinn des Stammbaums besteht auch nicht darin, dass wir uns unnötig lang mit den Altersangaben beschäftigen, die aus heutiger Sicht natürlich überraschend sind. Ja? Tatsache ist aber, der Text kommentiert und erklärt auch nicht das Alter der genannten Person, sondern informiert uns einfach nur darüber. Und spannend ist, wenn man diesen Stammbaum mal vergleicht mit Stammbäumen aus derselben Zeit, dann fallen die biblischen Zahlen ziemlich realistisch aus und fast schon demütig. Ja, es gibt einen Stammbaum von sumerischen Königen aus dieser Zeit und der Jüngste da ist so um die 32.000 Jahre alt. Ja? Also das ist schon sehr realistisch, was hier steht im Gegensatz dazu. Die ersten Kapitel scheinen uns auf jeden Fall irgendwie darauf hinzuweisen, dass diese Menschen vor der Sintflut viel länger gelebt haben als wir. Sie erklärt das nicht, der Text erklärt das nicht, kommentiert das nicht, sondern sagt es uns nur. Und das fällt vor allem auf, wenn wir das hier mal vergleichen mit den Altersangaben im Rest der Bibel. Wichtig ist, auch bei allen Fragen, die wir nicht klären können, wie kann es sein, dass sie so alt geworden sind? Keine Ahnung, lag das an dem Klima? Weiß ich nicht. Die Bibel sagt nichts dazu. Das Wichtige ist, dass wir die theologische Botschaft nicht aus dem Blick verlieren, die unter anderem auch durch diese Altersangaben transportiert wird, wie wir gleich sehen werden. Das dazu erstmal. Wenn wir uns jetzt den Stammbaum anschauen, den Simon dankenswerterweise für mich hier vorgelesen hat, werden uns ein paar Dinge auffallen, die ganz anders sind als der Stammbaum, den uns Georg letzte Woche präsentiert hat. Der Stammbaum von Kain. Und wenn du deine Bibel jetzt offen hast, dann lass sie ruhig offen, denn ich will uns mal auf ein paar Unterschiede hinweisen, weil die wichtig sind für die Geschichte, die nachher in 1. Mose 5 erzählt wird. Das Offensichtliche zuerst. In Kains Stammbaum steht ganz am Anfang wer? Kain. In Seths Stammbaum steht wer am Anfang? Gott. An siebter Stelle in Kains Stammbaum, sieben, ne, symbolischer Höhepunkt, steht Lamech, der für Polygamie, Gewalt und Rache bekannt wird. An siebter Stelle in Seths Stammbaum steht Henoch, der für was bekannt ist? Dass er mit Gott lebte. Er lebte mit Gott. Er lebte in der Nähe von Gott. Auch in Seths Stammbaum kommt ein Lamech vor. Ja, habt ihr vielleicht gemerkt, der Enkel von Henoch. Er hat aber eine ganz andere Haltung als sein Namensvetter aus Kains Stammbaum. Das merkt man, wenn man mal die Aussagen der beiden Männer vergleicht. Bei dem Lamech aus Kains Stammbaum sehen wir Vergeltungsgedanken, Rachegedanken. Hier hören wir etwas von Klage über die gefallene Schöpfung und Hoffnung auf Gott. Auch spannend ist, der Stammbaum von Kain enthält Sünde, Griff nach Gewalt, menschliche Autonomie. In Seths Stammbaum wird nicht eine einzige Sünde erwähnt. Das ist spannend. Im Stammbaum von Kain sehen wir Kain, seine Nachkommen und die Errungenschaften im Vordergrund. In Seths Stammbaum sehen wir Gott ganz am Anfang, Gott im Leben der Menschen und die Hoffnung auf Gott am Ende. Es sind zwei unterschiedliche Geschichten. Und Mose hat diese beiden Stammbäume so nebeneinander gepackt, um damals Israel und uns heute vor eine Frage zu stellen. Welche dieser beiden Geschichten ist deine? Welche dieser beiden Stories ist deine? Zu welcher Linie gehörst du? Gehörst du zu Kain oder gehörst du zu Seth? Unser Stammbaum in 1. Mose 5 erzählt die Geschichte der Menschen, in dieser Welt, die sich anders als Kain und seine Nachkommen dazu entschieden haben, mit Gott zu leben. Es ist eine Geschichte, die voller Spannung ist. Denn diese Menschen leben oder erleben Echos aus Eden, aber auch die Schatten des Fluchs. Und damit unterscheiden sie sich auf den ersten Blick nicht von ihren Mitmenschen, denn sie erleben das genauso. Und doch ist es eine andere Geschichte. Denn diese Menschen erleben nicht nur Echos aus Eden und den Schatten des Fluchs, sondern es ist eine, in dieser Spannung, in der sie leben, haben sie Hoffnung. Und das sind die drei Dinge, die wir uns heute hier anschauen wollen, anhand dieses Stammbaums. Echos aus Eden, Schatten des Fluchs und Funkeln der Hoffnung. Das sind die drei Dinge, die wir uns anschauen wollen. Ich weiß nicht, welches Gefühl du hast, wenn du auf einer Hochzeit bist, also wenn es eine schöne Hochzeit ist. Für mich sind Hochzeiten immer so ein bisschen surreal, weil sie so, man ist wie in so einer Blase. Es ist so unglaublich schön. Alle sind gut drauf, man trinkt was Leckeres, man isst was Leckeres, es wird getanzt, man hört sich Musik an, alle sind glücklich, alle lächeln. Hochzeiten sind ein bisschen Himmel. Es passt nicht in das, was normalerweise hier auf dieser Erde los ist. Die ersten Verse von 1. Mose 5 sind ein bisschen wie so eine Hochzeit. Es scheint auf den ersten Blick, als wäre alles wieder in Ordnung. Das ist euch bestimmt aufgefallen, oder? Lest mal mit mir nochmal die ersten Verse in unserem Text, ab Vers 1. Dies ist die Generationenfolge oder die Entstehungsgeschichte Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn gottähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Merkst du, wie das hier nach Eden klingt? Das sind fast identische Worte wie den ersten Kapiteln aus 1. Mose 1. Wir werden zurück an den Anfang geführt. Es ist fast so, als würde Gott nochmal anfangen. Als sei nichts passiert. Merkst du, wir lesen nichts vom Sündenfall. Wir lesen nichts von Kain und Abel. Und da war doch noch diese Geschichte mit Kain, der seinen Bruder nicht mochte. Nichts. Adam, Seth. Es ist fast so, als würde Gott eine neue Geschichte schreiben. Und tatsächlich gebraucht Mose hier in Vers 1 einen Begriff, den wir immer wieder im Buch, ersten Buch Mose finden werden. Das ist dieser Begriff Generationenfolge oder ich weiß nicht, wie das bei dir steht, Entstehungsgeschichte vielleicht. Ja? Dieser Begriff kommt 10-mal im ersten Buch Mose vor und Gott leitet damit immer ein neues Kapitel ein. Und wenn wir uns jetzt von oben auf das erste Buch Mose schauen, ist es so, als würde Gott an dieser Stelle, nachdem die Schöpfung gefallen ist, eine neue Geschichte beginnen. Und zwar mit den Menschen, die zu ihm gehören. Mit den Nachkommen der Frau, mit der Linie der Verheißung. Ja, vielleicht erinnerst du dich daran, in 1. Mose 3, nachdem der Mensch sich von Gott abgewandt hatte, hatte Gott eine radikale Trennung gemacht zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. 1. Mose 5 erzählt die Geschichte der Nachkommen der Frau. Und Mose beginnt diese Geschichte zu erzählen, die Geschichte der Menschen in dieser Welt, die mit Gott leben. Und wenn du Christ bist, dann ist das deine Geschichte. Und diese Geschichte, das erfahren wir in den ersten Versen, ist durchzogen von Echos aus Eden. Sie erfahren in ihrem Leben Segen und Lichtstrahlen, die ihren Ursprung in diesem perfekten Gartentempel haben. Es ist so, als würde Gott eine neue Menschheit ins Leben rufen, mit der er jetzt seine Heilsgeschichte schreibt. Was für Echos sind das, die du und ich in unserem Leben erleben dürfen? Ja, wir sehen hier in Vers 1, wie Gott die Menschen in seinem Bild erschafft und sie segnet. Wir sehen, wie dieses Bild, in dem wir geschaffen wurden, an Adams Nachkommen weitergegeben wird. Also nicht nur Adam ist im Bild Gottes geschaffen, sondern auch jeder Nachkomme von ihm. Heißt, dieses Bild Gottes, dieses Imago Dei, bleibt erhalten, auch nach dem Fall. Menschen dürfen immer noch die Gefäße sein, die Gottes Größe reflektieren. Ja, wir sehen dann, wie Gott zwei Geschlechter, Mann und Frau, erschafft, komplementär, zueinander passend und sich ergänzend, wie in einem Tanz. Das ist ein Hinweis wahrscheinlich auf die Ehe, die Gott in Eden ins Leben gerufen hat. Und die über den Fall hinaus besteht. Aber es ist auch generell ein Hinweis auf den Segen von Beziehung und Freundschaft. Und wir sehen auch, wie Gott den Segen von Kindern und damit von körperlicher Intimität schenkt. Adam und Eva bekommen nicht nur Seth, sie bekommen Söhne und Töchter. Und vielleicht hast du gemerkt, dass dieses Söhne und Töchter ständig vorkommt in unserem Text. Söhne und Töchter, Söhne und Töchter. Und dass Söhne und Töchter geboren werden, ist ein Geschenk. Und es bedeutet wiederum, dass die Erde gefüllt wird mit Trägern des Bildes Gottes. Sie reflektieren alle seine Schönheit. Den meisten Menschen ist das nicht mal bewusst. Sie reflektieren seine Schönheit. Es sind also immer noch Echos aus Eden zu hören. Und tatsächlich ist es so, dass Menschen, auch wenn sie nichts mit Gott zu tun haben wollen, diese Echos erleben dürfen. Ja, Gott lässt in seiner Gnade seine Sonne über Gute und Böse aufgehen. Über jedem menschlichen Leben, über jedem, ausnahmslos, jedem menschlichen Leben steht das göttliche Du bist gewollt. Du sollst sein. Jeder Mensch hat, weil er im Bild Gottes geschaffen ist, immer noch diese gottverliehene Würde, die ihn niemand nehmen darf. Ob bewusst oder unbewusst strahlt er oder sie etwas von der Herrlichkeit seines Schöpfers aus. Das Bild ist gebrochen. Es hat Risse bekommen, aber es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Es sind immer noch Echos zu hören. Es ist nicht alles verloren gegangen. Und auch wenn es nur noch schwache Klänge sind, die wir wahrnehmen, für uns Kinder Gottes sind es Zeichen dafür, dass Gott treu ist. Dass Gott treu ist, dass er seine Schöpfung nicht aufgegeben hat. Dass er seine Geschichte schreibt, dass er seine Schöpfung erhält. Und deshalb preisen wir als Christen Gott für den Segen von Ehe und Familie. Deshalb preisen wir ihn für den Segen von Beziehung und Freundschaft, weil wir dadurch eben Liebe und Freude erleben. Wir preisen ihn für den Segen von Kindern, weil die Geburt jedes einzelnen Kindes ein Zeichen des Lebens ist, ein Zeichen der Hoffnung. Wir preisen ihn für alles Gute und Schöne. Ob es ein geniales Essen, ein genialer Wein, geniale Kunst oder Musik ist. Weil alles aus seiner Hand kommt. Weil wir immer noch Freude erleben dürfen dadurch. Und weil diese ganzen wunderschönen Dinge wie Fenster sind, die uns auf seine noch größere Schönheit hinweisen. Und vor allem, wir preisen ihn dafür, dass wir als Kinder der Verheißung seine wiederhergestellten Repräsentanten sein dürfen. Dass das gebrochene Bild in uns, dass er es angefangen hat, wiederherzustellen in Christus. Es sind immer noch Echos zu hören. Echos, die wir genießen, aber die vor allem uns erinnern sollten an unseren liebevollen und guten Schöpfer und die großartige Geschichte und Beziehung, für die wir eigentlich geschaffen wurden. Die Geschichte eines Gottes, der bei seinen Menschen lebt. Und die in seiner Gegenwart größtmögliche Freude und Zufriedenheit erleben. An diese Geschichte erinnert uns der Stammbaum und will in uns eine Sehnsucht wecken. Und ganz ehrlich, deswegen habe ich mit der Illustration von der Hochzeit angefangen. Die Tatsache ist, dass wenn wir schöne Momente in unserem Leben erfahren, was wünschen wir uns? Dass die Zeit stehen bleibt. Dass es immer so bleibt. Warum? Weil wir für diese Geschichte geschaffen sind. Und nicht für die, die wir trotzdem erleben. Und so positiv unser Stammbaum auch beginnt, so deutlich auch die Echos zu hören sind, was auch unmissverständlich erlebt wird von uns und unseren Mitmenschen, sind die Schatten des Fluchs. Wie kann es sein, dass die Dinge, die uns Freude bringen, uns auch traurig machen? Dass die Menschen, die uns am Herzen liegen, uns so wehtun? So hat in den 80er Jahren eine Soulband einmal gesungen. Und ich finde, sie treffen einen Punkt. In unserem Leben stehen Freude und Schmerz manchmal direkt nebeneinander. Schon in Kapitel 4 haben wir gesehen, wie zwiegespalten unser Leben manchmal ist in dieser Welt. Wir erleben Freude und Leid, Glück und Schmerz. Wir genießen Familie und erleben und leiden unter ihrem Zerbruch. Wir genießen Ehe und Ehe hat trotzdem das Potenzial, uns weh zu tun. Und selbst Momente größter Freude, wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes, vermischt sich mit Ängsten, Sorgen und Schmerz. Ja, wir können herzlich lachen und Tränen vor Freude vergießen und nur kurze Zeit später können uns Tränen über die Wangen laufen, weil wir wegen einer Krise oder einem Schicksalsschlag verzweifeln. Das ist die Spannung der gefallenen Welt. Es ist die Spannung, in der wir als Kinder Gottes leben. Und diese Spannung wird in unserem Stammbaum deutlich. Denn wir hören nicht nur diesen einen Refrain und es wurden Söhne und Töchter geboren, sondern da ist noch ein anderer, ein zweiter und er ertönt genauso häufig und genauso laut. Generation für Generation treffen wir nicht nur auf die Freude über Nachkommen, sondern auf die Realität des Sterbens und des Todes. Egal wie lang die Lebensdauer auch jeweils ausfällt in unserem Text, ob 930, 912, 905, 895 oder sagenhafte 969 Jahre. Am Ende hören wir nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, dann starb er. Es ist wie ein Kreislauf, der nicht endet. Leben und Sterben prallen aufeinander. Auf die Freude über viele Söhne und Töchter und den Segen eines langen Lebens folgt immer die Tragik des Todes. Das, was fast nach Unsterblichkeit aussah, zerbricht. Es trifft also genau das ein, was Gott Adam und Eva angekündigt hatte, nachdem sie sein Gebot missachtet und von der verbotenen Frucht gegessen hatten. Sie müssen sterben. Ja, und Paulus erklärt uns in Römer 5 diesen Zusammenhang zwischen der Sünde des Menschen und dem Tod. In Römer 5, Vers 12 kannst du das nachlesen. Da schreibt Paulus, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei den hohen Jahreszahlen in unserem Text, da kann man sich schon vorstellen, oder? Wie zwischendurch so Zweifel aufgekommen sind. So, Adam, wir sind mittlerweile bei Geburtstag 723. Wann trifft denn das endlich ein, was Gott gesagt hat? Geburtstag 895. Und wir singen immer noch. Macht Gott mal irgendwann ernst? Also stimmt das? Hat Sünde wirklich Konsequenzen? Und es ist interessant, wenn du das mal zusammenrechnest, abhängig davon, ob dieser Stammbaum selektiv gemeint ist oder nicht, wird Adam einige oder alle seiner Nachkommen, die hier genannt sind, erlebt haben. Das heißt, er stand als Zeuge dessen, was passiert war. Er hat nicht nur Eden erlebt, er hat erlebt, wie die Sünde in die Welt kam. Und 1. Mose 5 macht uns unmissverständlich deutlich, der Schatten des Fluchs ist da. Sünde bleibt nicht ohne Konsequenzen. Wir sterben. Und vielleicht steckt hier auch eine Botschaft hinter diesen hohen Altersangaben. Ist dir aufgefallen, dass sie alle unter einem Millennium bleiben, also unter 1000 Jahre? Und gerade vor dem Hintergrund, dass die 1000 im hebräischen Denken für Vollkommenheit steht, scheint dieses knappe Vorbeischlittern jedes Mal an 1000 eine schmerzvolle Erinnerung zu sein. Nein, wir sind nicht mehr in Eden. Wir sind nicht mehr in Eden. Denn je weiter wir uns von Eden wegbewegen, desto zerbrechlicher wird unsere Existenz. Und es ist so, als würde Gott jedes Mal mit diesen hohen Altersangaben uns sagen, Leben war, was ich für dich wollte, aber du wirst jetzt sterben. Leben war, was ich für euch wollte, aber ihr werdet sterben. Und ja, Lamechs Worte in Vers 29 haben auch ganz viel Hoffnung, die wir uns gleich näher ansehen wollen. Aber wir hören in seinen Worten auch ganz viel Klage über die gefallene Schöpfung. Wenn du mal in Vers 29 reinschaust, wirst du das merken. Er redet über Mühsal, darüber, dass der Erdboden verflucht ist. Hier spricht ein Mann, der genau das realisiert hat. Etwas ist nicht okay. Wir sind nicht mehr in Eden. Wenn du wie ich aufgewachsen bist in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen, dann wirst du eine Sache auf jeden Fall irgendwann kennengelernt haben, die einen lieben und die anderen hassen, Schützenfest. Ja? Für die städtischen Bewohner hier oder Mitglieder unserer Gemeinde und Gäste, es geht einfach darum, dass Leute mit Trompeten und Trommeln und Flöten durch dein Dorf jagen. Und zwar ab 6 Uhr morgens. Ja? Auch ein Zeichen der gefallenen Schöpfung. auf jeden Fall ist es so, wenn ich morgens früh, wenn die Karawane da wieder vorbeikam, mit Trompeten und Pauken und Posaunen und so weiter, wurde die Musik immer leiser. Was du aber noch minutenlang gehört hast, war boom, 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 boom. Die Trommeln, die hast du gehört. Die Musik war längst weg, die Trommeln hast du gehört. Wenn du 1. Mose 5 nochmal und nochmal liest, hörst du irgendwann nur noch die Trommeln. Du hörst nur noch die Trommeln, die dich daran erinnern, und der Stab, und der Stab, und der Stab. Und dieses Trommeln ist bis heute zu hören. Ab Vers 5 werden wir Generation für Generation an die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens erinnert. Wir werden an die Unausweichlichkeit des Todes erinnert. Der Tod ist aus menschlicher Sicht eine Realität, der wir nicht aus dem Weg gehen können. So wie wir in unserem Text irgendwann ganz sicher wissen, was gleich kommt, nämlich dann starb er. So sicher ist es, dass du und ich, dass wir sterben werden. Du wirst eines Tages sterben. Vielleicht im hohen Alter von 80 oder 90 Jahren, vielleicht aber auch schon in deinen 20ern. Das steht fest. Und mit jedem Tag, den du lebst, kommst du diesem letzten Tag immer näher. Die Lebenserwartung ist heute fast doppelt so hoch wie vor 150 Jahren und trotzdem werden wir sterben. Und bevor das passiert, werden Menschen, die du liebst, sterben. Der Tod wird, so schmerzhaft das ist, Wunden in deinem Leben und deinem Herzen aufreißen. Ich werde sterben. Du wirst sterben. Der Tod ist ein sichtbares und für alle Menschen erlebbares Kennzeichen dafür, dass diese Schöpfung gefallen ist. Er ist die stetige und schmerzhafte Erinnerung daran, dass etwas nicht stimmt. Wir haben uns von dem gelöst, der das Leben ist, und die Trommeln des Todes sind erwacht. Und das Neue Testament macht uns deshalb in Römer 8 deutlich, dass wir nicht nur in einer wunderschönen Schöpfung leben, sondern in einer seufzenden. In einer seufzenden Schöpfung, die sich nach Erlösung sehnt. Nach Befreiung von der Vergänglichkeit. Und wir als Kinder Gottes leben in dieser seufzenden Schöpfung. Und wir seufzen mit. Wir seufzen wegen der schreienden Ungerechtigkeit um uns herum. Wir seufzen, weil wir von furchtbarem Leid und Katastrophen und Krieg hören. Wir seufzen, weil Menschen, die wir lieben, unter Depressionen, Zwängen und Krankheit leiden. Wir seufzen, weil wir die Schatten des Fluchs nicht nur sehen, sondern erleben an unserem eigenen Körper, unseren eigenen Familien und Ehen. In der persönlichen Erfahrung von Krankheit, von familiären Krisen, von beruflichen Krisen. Wir seufzen, weil Menschen, die wir liebten, viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden und wir an einem Grab stehen, auf das wir nicht vorbereitet waren. Der Schatten des Fluchs, wir spüren sie. Wir spüren ihn. Die Trommeln der Vergänglichkeit, wir hören sie. Und die angemessene Antwort auf die Erfahrung von Sterben und Tod ist das, was uns Paulus in Römer 8 sagt. Seufzen. Die angemessene Antwort auf Sterben und Tod ist das, was Jesus uns in Johannes 11 zeigt. Weinen. Warum? Weil der Tod keine Erlösung, keine Befreiung, sondern ein furchtbarer Feind ist, wie uns das Neue Testament sagt. Weil er ein schmerzhaftes Zeichen dafür ist, dass diese Welt eben nicht in Ordnung ist. Dass etwas nicht stimmt, dass wir eigentlich für eine andere Welt geschaffen wurden, nach der wir uns jedes Mal, wenn der Tod in unser Leben tritt, weinend und klagend ausstrecken. Die christliche Antwort auf die Schatten des Fluchs ist nicht Verdrängung und auch nicht eine fromme Verharmlosung, sondern Klage. Warum? Weil ich mit Klage zum Ausdruck bringe, das ist nicht okay. Das ist nicht richtig. Klage nimmt die furchtbare Realität des Todes bewusst wahr und bringt die Sehnsucht zum Ausdruck, die wir als Menschen in uns tragen, dass doch endlich alles gut werden soll. Es sind die Schatten, die uns an das Licht erinnern, aus dem wir gefallen sind. Und wenn du das nächste Mal, dafür brauchst du nicht mal Christ sein, aber wenn du das nächste Mal an dem Grab eines lieben Menschen stehst und dich verabschieden musst, wirst du merken, wie tief in dir alles schreit. Das ist nicht die Geschichte, für die ich geschaffen wurde. Das ist nicht die Geschichte, für die ich geschaffen wurde. Und wie schmerzhaft die Erinnerung daran, dass wir sterben werden, auch ist, sie ist so notwendig. Und deswegen packt Gott sie hier rein. Die Bibel ruft uns nämlich auf, den Tod nicht zu ignorieren, sondern bewusst wahrzunehmen, damit wir anfangen, über unsere Vergänglichkeit nachzudenken, was uns wiederum dazu treibt, uns nach dem auszustrecken, der uns auf Ewigkeit hin geschaffen hat. Ja, Mose sagt das in dem Psalm 90 zum Beispiel. Lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und es gibt einen spannenden Text im Buch Prediger, Kapitel 7, Vers 2. Da heißt es folgendermaßen, schau mal. Besser ins Haus der Trauer, als in das Haus, wo gefeiert wird. Denn jenes ist das Ende aller Menschen und der Lebende nimmt es sich zu Herzen. Denkst du manchmal darüber nach, dass du sterben wirst? Ich weiß, das ist ein unangenehmer Gedanke. Das ist kein Gedanke, der Freude bereitet. Das Ding ist nur, wir leben immer mehr in einer Welt und eine Welt, die sich von Gott gelöst hat, hat die Tendenz, die Schatten des Fluchs zu ignorieren, zu verdrängen oder zu normalisieren. Zu normalisieren. Wir wollen abgelenkt werden von unserer Sterblichkeit. Und der Tod ist biblisch gesehen ein Zeichen dafür, dass diese Schöpfung unter göttliches Gericht gefallen ist und sollte uns eigentlich daran erinnern, dass wir eines Tages vor unserem Schöpfer wieder stehen werden. Es ist die Tendenz einer Gesellschaft und von Menschen, die Gott ablehnen, die Schatten des Fluchs zu ignorieren, zu verdrängen und sogar zu normalisieren. Was meine ich damit? Weil dieses Leben für viele Menschen alles ist, was sie haben, versuchen sie mit aller Macht, dem Tod oder der Krankheit zu entgehen. Ob thematisch oder auch tatsächlich real. Forever young. We wanna be forever young. Für immer jung. Wir wollen für immer jung bleiben. Viele unserer Mitmenschen verdrängen den Gedanken ans Sterben, weil der Tod aus ihrer Sicht ein ultimatives Ende ihres Glücks bedeutet. Es herrscht eine regelrechte Todesfurcht. Wir hängen an unserem Leben, an diesem Leben, weil dieses Leben, wenn wir Gott ausklammern, alles ist, was wir haben. Es herrscht eine regelrechte Todesfurcht. Und ein anderer Umgang mit dem Tod ist nicht nur Verdrängen, sondern Verharmlosung. Und hier fällt mir auf, dass selbst Christen in diese Richtung manchmal so Dinge sagen wie, dass der Tod zum Leben gehört. Dass das Sterben der normale Lauf der Dinge ist. Ist es nicht. Ist es nicht. Und zuletzt erleben wir sogar, vor allem auch in unserer Zeit heute, eine Verschönerung des Todes. Dort, wo wir zum Beispiel angefangen haben, über ein Recht auf selbstbestimmtes, assistiertes Sterben zu sprechen, unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung. Eine gefallene Menschheit hat die Tendenz, die Schatten des Fluchs zu ignorieren, zu verdrängen, zu normalisieren und sogar zu fördern. Sie macht auch dem Schatten das Licht und aus dem Licht den Schatten. Und genau das erleben wir in unserer Zeit. Die Echos aus Eden sollen verstummen. Die Schatten des Fluchs sollen normalisiert werden. Du fragst dich, okay, Rudi, wo passiert das? In der Behauptung, der Mensch sei nicht vom Schöpfer her zu denken, sondern ein Zufallsprodukt. In den Angriffen auf die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. In den Angriffen auf Gottes Schöpfung von zwei Geschlechtern. In der wachsenden Haltung, Kinder immer weniger als Segen, sondern als Möglichkeit, mögliches Add-on oder sogar Last zu sehen. Vor einigen Jahren erschien ein Artikel in den USA, ist Kinderkriegen noch moralisch? Das ist die Umkehrung. Die Echos aus Eden sollen verstummen und die Schatten sollen normalisiert werden. Und deshalb ist es unsere Aufgabe als Christen, die Echos aus Eden zu feiern. Zu feiern. Sie hochzuhalten. Und es ist unsere Aufgabe, die Schatten zu beklagen. Die Schatten zu beklagen. Das ist wichtig für unsere Welt um uns herum, für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Denn unser Feiern des Guten und unsere Klage über das, was nicht gut ist, sind beides Zeugnisse für die Geschichte, für die wir eigentlich geschaffen wurden. Und deshalb dürfen wir da nicht schweigen. Unsere Klage ist wichtig. Aber, bevor du jetzt denkst, boah, das ist ja irgendwie schon sehr, sehr trüb hier alles, unser Klagen ist nicht hoffnungslos. Es ist kein hoffnungsloses Klagen. Sie ist Ausdruck der Hoffnung, die wir auf einen Gott haben, der verheißen hat, einmal alles wieder gut zu machen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, nämlich Funkeln der Hoffnung. Denn wenn du aufmerksam mitgelesen hast, wirst du merken, dass dieses durchgängige Trommeln in 1. Mose 5 plötzlich aufhört. Ja, das ist dieser erlösende Moment, um nochmal die Illustration aus meinen Kindheitserfahrungen, aus meinem Dorf Östinghaus mit dem Schützenfest zu nehmen. Wenn du plötzlich merkst, die hören auf. Boah, tut das gut. Und genau das passiert in unserem Text. Du liest diesen Text, du liest Vers für Vers und du hörst immer wieder und dann starb er. Und dann starb er. Und jetzt liest du Folgendes, in Vers 21. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Dann starb er. Nein! Es geht weiter. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da. Denn Gott nahm ihn hinweg. Merkst du, wie dieser Kreislauf, der unüberwindbar schien, von Leben und Sterben ganz plötzlich aufgesprengt wird? Und das ist das erste Funkeln der Hoffnung in dieser Geschichte. Der Tod ist scheinbar nicht dieser unbesiegbare Gegner. Über Menschen, die mit Gott leben, die zu Gott gehören und sich an seine Verheißung klammern, hat der Tod keine letztendliche Macht. Das ist die Botschaft. Und kurz darauf folgt schon das zweite Funkeln. In Vers 28 und 29 lesen wir, dass Lamech einen Sohn zeugt und er gibt ihm den Namen Noah. Und hör mal, was Noahs Vater dann sagt. Der singt das, es ist fast schon ein Gedicht, was er hier ausspricht, ein Lied. Ja, Vers 28 und 29 oder 29. Dieser, also sein Sohn, wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Also Lamech spricht damit eine Hoffnung aus, dass irgendwann einer kommt, der diesen Fluch wieder umkehren wird. Und die Geschichte von Noah zeigt uns, dass er nicht dieser ersehnte Hoffnungsträger war. Er war nicht dieser Sohn, der uns Hoffnung bringt. Er versagte genau wie Adam. Dazu kommen wir in ein paar Wochen. Aber interessanterweise greift Lukas im Neuen Testament diesen Stammbaum auf und zeigt uns, wie dieser treue Gott trotz Tod und Sterben und trotz menschlichem Versagen diese Linie der Verheißung immer weitergeführt hat. Immer weitergeführt hat. Bis eines Tages wieder der Schrei eines Babys erklang. Eine junge Frau namens Maria brachte einen Sohn zur Welt. Und sie gab ihm den Namen Jesus. Und aus dem Funkeln der Hoffnung durch die Geschichte hindurch wurde ein ganz helles Licht. Ein ganz helles Licht. Denn dieser Sohn war nicht nur der Sohn Marias, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Er wurde geboren und er lebte 33 Jahre und er hatte keine Söhne und Töchter. Und nach 33 Jahren starb er. Die Trommeln des Todes fingen wieder an. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit starb ein Mensch, der den Tod nicht verdient hat. Denn er war vollkommen sündlos, vollkommen perfekt und hing am Kreuz für dein und mein Versagen, für deine und meine Sünde. Er vermied nicht den Tod, sondern nahm ihn auf sich. Er vermied nicht den Fluch, sondern wurde zum Fluch für uns. Und das Gewaltige ist, dass seine Geschichte nicht mit seinem Tod endete. Ja, die Trommeln des Todes fingen wieder an, aber drei Tage später stand er auf von den Toten und sie verstummten. Sie verstummten. weil der König des Lebens auferstand, weil er anfing zu atmen, weil sein Herz anfing zu schlagen. Der Tod war besiegt. Und deshalb, wegen ihm, weil er auferstand, haben wir Hoffnung. Wir haben Hoffnung in dieser gefallenen Welt. Wir haben Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Weshalb dieser Lamech in 1. Mose 5 hier ein Vorbild für uns ist. Wir verkünden die Botschaft der Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Unsere Hymne ist nicht eine Hymne der Verzweiflung. Sie ist eine Hymne der Hoffnung, weil wir wissen, Gott hält Wort. Er wird seine Verheißungen erfüllen. Er hat es in Christus demonstriert. Und in Christus haben alle seine Verheißungen Ja und ihr Amen. Und deshalb ist unsere Hymne diese aus 1. Korinther 15. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Es gibt einen, der die Schlüssel des Todes in seiner Hand hält, und das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus. Das Evangelium, diese Hoffnungsbotschaft ist unser Trost mitten in den Schatten des Fluchs, in den Ängsten, der Kraftlosigkeit, in Krankheit und Schwäche, in Krisen und im Sterben. Denn wir wissen, die Trommeln des Todes werden eines Tages aufhören. Sie werden eines Tages aufhören. Wenn er alles wiederherstellt. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben passiert ist. Ob du vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren auf furchtbare Art und Weise mit der Realität des Todes konfrontiert wurdest. Ich weiß, dass einige aus unserer Gemeinde erleben mussten, wie sie vor einem ganz kleinen Sarg stehen mussten. Und die Trommeln dieses Todes hallen nach bis heute. Und jedes Mal tut es weh. Und jedes Mal tut es weh, wenn man sich nur daran erinnert. Ich weiß, dass einige aus unserer Gemeinde ihren Ehepartner begraben mussten, viel zu früh. Und die Trommeln des Todes hallen nach bei dir. Es tut weh. Und es tut weh. Ich darf dir heute sagen, die Trommeln des Todes werden aufhören. Sie werden aufhören, weil einer für dich gestorben ist und auferstanden ist. Und eines Tages wird er dich rufen in seine Herrlichkeit und du wirst vereint werden mit den Menschen, die auch an Christus geglaubt haben. Und du wirst sie sehen und du wirst vereint werden mit ihrer Freude. Und die Trommeln des Todes werden verwandelt werden in leidenschaftlichen Lobpreis bis in alle Ewigkeit. Und alle deine Tränen, die du in Verzweiflung geweint hast in dieser Welt, werden verwandelt werden in so leidenschaftliches Lachen und Tanzen. Du wirst dich selber nicht wiedererkennen, weil es den Tod nicht mehr geben wird. Es wird ihn nicht mehr geben. Es wird ihn nicht mehr geben. Es wird kein Grab mehr geben, denn sein Grab blieb leer. Die Frage, vor die Mose uns in 1. Mose 4 und 5 deshalb stellt, ist total entscheidend. Und ich hoffe, dass du sie mitnimmst. Welche dieser beiden Geschichten ist deine Geschichte? Welche dieser beiden Geschichten wird deine Geschichte sein? Die von Kain oder die von Seth? Zu welcher Linie gehörst du? Gehörst du zu der Linie der Menschen, die autonom und selbstbestimmt und ohne Gott ihr Leben führen, die auf sich selbst und ihre Kraft vertrauen? Dann wird nach dem Tod nicht das Leben auf dich warten, sondern der ewige Tod, eine Ewigkeit in beißender Leere, Dunkelheit und Kälte. Ich weiß, das klingt hart für dich, aber ich muss es dir sagen, weil Jesus dich lieb hat und weil er nicht will, dass du zu dieser Geschichte gehörst. Er hat eine andere Geschichte für dich. Er hat eine andere Geschichte für dich. Und zu der gehörst du, wenn du genauso unter den Schatten des Fluchs leidest und manchmal auch stöhnst und seufzt, aber wie Henoch mit Gott lebst und wie Lamech deine Hoffnung auf den Gott setzt, der alles eines Tages alles neu machen wird. Denn dann wirst du eines Tages nach diesem Leben, das dich heraus und überfordert, für immer größte Freude und Zufriedenheit erleben in der liebevollen Gegenwart deines Ritters. Welches ist deine Geschichte? Wisst ihr, was ich so toll finde an unserem Stammbaum? Hier gibt es, wenn man sich das mal genauer anschaut und mit keinem Stammbaum vergleicht, keine einzige Sünde. Und das liegt nicht daran, dass diese Menschen hier fehlerlos waren. Ganz bestimmt nicht. aber es sagt etwas aus, etwas unglaublich Schönes. Wenn du zu dieser Linie gehörst, dann ist es nicht mehr deine Sünde, nicht mehr deine Vergangenheit, die dich definiert, sondern allein die Tatsache, dass du zu diesem Gott gehörst. Das definiert dich. Und deshalb will ich dir heute sagen, egal wie hoffnungslos deine Geschichte, deine Biografie auch gestartet ist, wenn du denkst, hey, ich bin absolut hoffnungsloser Fall, wenn du Ja zu Jesus sagst, dann gibt es Hoffnung für dich. Hoffnung, die weit über dein Versagen und sogar den Tod hinausreicht. Und deshalb lade ich dich ein, glaube an Jesus. Häng dich an diesen Jesus, an diesen einen Sohn, der gekommen ist, um dich zu befreien. Werde Teil dieser Geschichte. Denn diese Geschichte, es ist diese Geschichte, an deren Anfang wir gerade erst stehen. Und deren schönste Kapitel noch kommen. Werde Teil dieser Geschichte. Gott segne dich. Amen.